Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast In Principio. Mein Name ist Christelle Köhler, ich bin Neutestamentlerin und freue mich, mit euch die drei Texte des kommenden Sonntags in den Blick zu nehmen und das nicht alleine.
Und auch ich bin mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler und freue mich natürlich auch, dass ihr eingeschaltet habt und mit uns jetzt den Weg anfangt in die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags. Und ich fange mal direkt mit ein paar Floskeln an. Nachfolge geht nur ganz oder gar nicht. Ein Glauben ohne Werke gibt es nicht. Man muss sich ganz hingeben. Das sind so ein paar Schlagwörter, die vielleicht ganz gut, plakativ, so in die Richtung weisen, der drei Texte, mit denen wir uns nun ausführlich beschäftigen wollen.
Und bevor Till jetzt noch 10 Euro ins theologische Phrasenschwein reinwerfen muss hier beim Podcasten, steige ich einfach mal direkt mit dem Evangelium des Sonntags ein. Wir sind im Markus-Evangelium und jetzt, es gab eine kleine Unterbrechung, wir haben zuletzt uns ja damit beschäftigt, wie Jesus tatsächlich auf der anderen Seite im Gebiet in Tyrus unterwegs ist. Und jetzt, kleiner Sprung, ist Jesus mit seinen Jüngern, und das ist auch schon ein erster Teaser, worum es hier insgesamt geht, er ist mit seinen Jüngern unterwegs in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und das ist das Entscheidende, unterwegs passiert etwas und dieser Weg, das ist quasi so der zweite Knackpunkt im Evangelium, unterwegs sein mit den Jüngern, die beiden Dinge. Dieser Weg führt direkt auf Jerusalem zu. Von jetzt an fährt das Evangelium quasi in der ganzen Erzähllinie auf das Leiden am Kreuz hin. Und das wird tatsächlich in dem Evangeliumsausschnitt, den wir am Sonntag lesen, perfekt zusammengeführt.
Man kann auch sagen, dass dieses Evangelium, das wir am Sonntag hören, wirklich ein Wendepunkt ist im ganzen Evangelium. Denn wie du gerade schon gesagt hast, erstmals im Evangelium wird nun das Leiden Christi angekündigt. Aber bevor Jesus Christus davon spricht, im ersten Teil des Evangeliums stellt er eine grundlegende Frage erstmal, um erklären zu können, warum er leiden muss. Er fragt nämlich, für wen halten mich die Menschen? Und das fragt er seine Jünger, die ganze Zeit mit ihm verbracht hatten und vorher schon erlebt hatten in Markus 6, dass eben die Leute gesagt haben, ist er der neue Elia? Ist es Johannes der Täufer? Ist es der neue Mose? Ist es einer der Propheten? Wer ist dieser Jesus?
Und er fragt eben nicht nur danach, für wen halten die Menschen mich? Das ist ja auch für uns als Leser vorher schon mal im Evangelium thematisiert worden. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Also wir hören schon oder lesen schon, dass Menschen sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Er fragt aber eben nicht nur, was ist denn die Einschätzung der Menschen, sondern er ist vor allen Dingen auch daran interessiert, ihr aber für wen haltet ihr mich? Also nicht nur, was kriegt ihr von den anderen mit, sondern was entsteht denn aus eurer Begegnung mit mir? Für wen haltet ihr mich? Was denkt ihr denn eigentlich, mit wem ihr hier unterwegs seid? Könnte man vielleicht auch ein bisschen anders im Tonfall fragen.
Und der Streber tritt hervor, Simon Petrus zeigt sozusagen auf und sagt, Antwort, du bist der Christus. Und aus heutiger Perspektive, wenn wir es lesen, ist das die perfekte Antwort. Natürlich, Jesus Christus, er ist der Christus. Aber was heißt denn diese Bezeichnung Christus? Das ist im damaligen Kontext ja ein anderes Wort für der Messias. Und damit sind ganz, ganz viele verschiedene Vorstellungen im damaligen Kontext verbunden, allein im Alten Testament. Es gab eine priesterliche Messiasgestalt, es gab eine davidische Messiasgestalt, es gab einen starken Messias, der ein politisches Reich erreichen sollte. Ganz viele verschiedene Antworten, die diesem einen Wort Christus mitschwingen und nicht das, was Jesus im nächsten Schritt erklären wird.
Das ist dann auch der Grund, warum Jesus tatsächlich den Jüngern sofort sagt, nachdem Petrus also sagt, du bist der Christus, Jesus sagt sofort, dass sie darüber schweigen sollen. Ne? Er gebot ihnen, niemandem etwas darüber zu sagen. Motiv, das wir auch im Markus-Evangelium ja vielfach finden und das immer den Grund hat, dass der Evangelist Markus auch erklären will und das dementsprechend auch Jesus erklären lässt quasi. Es reicht nicht, dass ihr irgendwas wahrgenommen habt oder irgendwas erklärt bekommt, sondern ihr müsst eure eigene Wahrnehmung und das, was ihr erklärt bekommt, zusammenbekommen und eigentlich auch, ihr müsst es jeweils selbst erfahren und diese Erfahrung ist nur dann vollständig, wenn ihr auch seht, wie der Tod aussieht, also woraufhin diese Geschichte zusteuert. Nicht nur Bruchstücke, ihr braucht das Gesamtbild.
Das ist genau der Trick des Schweigegebots. Das Schweigegebot ist nichts anderes als zu sagen, wartet das Ende der Geschichte ab. Erst dann versteht ihr wirklich, was passiert. Und das ist ja das Erschreckende, was Jesus da ankündigt. Der Messias in der weit verbreitetsten Meinung der damaligen Zeit wirklich ein weltlicher Herrscher aus dem Hause David, der Israel wieder als selbstständigen Staat errichtet, also befreit von römischen Herrschaft, ganz prominent in dem Psalm Salomos dargestellt. Das erwarten die Leute als Messias. Und hier begegnet der Leser nun der Vorstellung, nein, 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 der Messias ist ein ganz Schwacher. Der wird verworfen, der wird getötet, aber dann wird er auferstehen.
Es ist die erste von drei sogenannten Leidensankündigungen. Hier im Markus-Evangelium ist die erste, ja, hier mittendrin eigentlich in dieser Auseinandersetzung rund um das Thema Jüngerschaft. Das haben wir, glaube ich, schon ein bisschen ja auch angeteasert, dass das Thema dieses Evangeliumsabschnitts im Hauptsächlichen ist. Und mittendrin eben zu sagen, das ist mein Schicksal, wirft eben dann auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema der Jüngerschaft. Mit Jesus unterwegs sein heißt wirklich auch Anteil haben, erleben, woraufhin dieses Leben zusteuert, nämlich auf dieses Leiden, auf das Verworfenwerden, aber eben auch auf das Wiederauferstehen. Aber das ist natürlich ein bisschen viel auf einmal.
Das ist viel zu verstehen. Und vor allem, man liest schnell drüber hinweg, aber da gibt es ein entscheidendes Wort in der Erklärung, die Jesus gibt. Das Wort muss. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Jesus macht seinen Jüngern deutlich, es gibt gar keinen anderen Weg. Es muss genau so passieren. Im Endeffekt, das ist Gottes Wille. Und dann passiert etwas Verwunderliches. Petrus, derjenige, der Jesus nachfolgt, wie die anderen Jünger auch, Petrus, folgt nun Jesus in dem Sinne nicht nach und nickt zu seinen Worten und guckt, was passiert, sondern nimmt Jesus beiseite. Es wird ein ganz intimer Moment geschaffen, in dem auf einmal Petrus Jesus zurechtweist nach dem Motto, was redest du da? Du kannst doch nicht so ein, Entschuldigung, Schwachsinn öffentlich erzählen.
Und dieses Beiseitenehmen ist deswegen was ganz Besonderes, weil es eigentlich etwas ist, was immer Jesus auszeichnet. Er ist derjenige, der jemanden beiseite nimmt, zum Beispiel aus einer großen Szene mit vielen Menschen, um eine kleine Szene zu schaffen, um zu heilen oder um vielleicht auch nochmal ein direktes Wort zu sprechen. Und hier ist es plötzlich Petrus, es dreht sich also in gewisser Weise um. Er nimmt ihn beiseite und er beginnt ihn eben zurechtzuweisen, offenbar, weil diese Offenheit, der Evangelist spricht hier von Freimut, mit dem Jesus hier über all das erzählt, auch die Dramatik des Kommenden schon darstellt, weil ihm das einfach nicht passt. Gerade hat er doch noch das große Bekenntnis ausgesprochen und dann sagt der, zu dem er sich bekennt, naja gut, aber da kommt jetzt schon auch nochmal das dicke Ende auf euch zu und auf mich.
Vielleicht auch verständlich, für Petrus ist Jesus die große Hoffnungsgestalt und was er nun hört, diese Hoffnungsgestalt wird sterben. Hoffnung, die stirbt, ist natürlich unglaublich frustrierend. Und das lernt Petrus jetzt auf die harte Art und Weise, denn aus dieser intimen Szene tritt Jesus direkt heraus und führt Petrus sozusagen in der Öffentlichkeit vor mit den harten Worten, tritt hinter mich, du Satan. Also er nordet ihn ein. Du bist mein Nachfolger, folge mir nach bis zum Ende. Tritt hinter mich und dann dieses klare, du Satan, du Widersacher. Du stehst dem Weg entgegen, den ich doch gehen muss.
Eigentlich ja der Verdreher oder der alles in die verdreht und verwendet quasi. Und das wird schön in dem nachfolgenden Satz deutlich. Da sagt dann Jesus nämlich, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Also du verdrehst, das dem Willen Gottes zu folgen, zu einem menschlichen Willen eigentlich. Ja, also du möchtest, dass es alles so läuft, wie du willst und nicht, wie Gott will. Und damit sind wir an der Kernfrage, kann der nachfolgt, der sich hier auch in diese Situation hineinbegibt, wirklich auf Gott vertrauen oder will er nicht doch auf sich selbst vertrauen?
Und damit sind wir bei dem Vers 34, den wir beide für sehr zentral an diesem Sonntag halten im Evangelium. Wenn Jesus eben die Volksmenge, er macht nun die Öffentlichkeit nochmal größer. Vorher war es ein Gespräch mit den Jüngern. Jetzt ruft er die Volksmenge zusammen mit seinen Jüngern und sagt, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Es ist so eine Bedingungsaussage, ne? Wenn du, und das spricht er ja zu jedem Einzelnen, nicht in die Allgemeinheit, weil die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Also wenn ich sage, ich vertraue auf Jesus und ich will ihm nachfolgen, mit ihm sein, auch mein Leben in seine Hand geben, dann muss ich mich selbst verleugnen, also mich selbst nicht wichtig nehmen, nicht meinen eigenen Willen durchsetzen, das steckt dahinter, und das Kreuz auf mich nehmen. Und Jesus hat ja angedeutet, was es mit dem Kreuz auf sich hat. Und das ist tatsächlich genau das, was dann nochmal gebündelt wird in dem Satz, und folge mir nach. Verleugnung, das Kreuz auf sich nehmen, das ist das, was Jesus hier sehr deutlich als eine Nachfolge bestimmt. Und das spannt nochmal den Bogen zum Einstieg des Textes, wo es eben heißt, Jesus ging mit seinen Jüngern Auf dem Weg wird er dieses Thema der Jüngerschaft, der Nachfolge jetzt an vielen verschiedenen Beispielen ins Gespräch bringen mit Ihnen und dem Volk.
Mir ist bei der Vorbereitung des Textes noch was aufgefallen, was mir noch nie aufgefallen ist. Und da freue ich mich immer besonders, wenn ich was Neues in der Bibel entdecke, was mir Augen öffnet. Und es sind zwei kleine Worte. Ich habe eben schon angespielt, oder wir haben darüber gesprochen, dass in den Worten Jesus, wenn er sein Schicksal erklärt, das kleine Wort muss vorkommt. Der Menschensohn muss. Jesus sagt ganz deutlich, mein Weg ist vorgezeichnet, es ist Gottes Wille, es muss so geschehen. Und bei dem Vers, den wir gerade vorgelesen haben am Ende, da kommt das andere Wort, kleine Wort vor. Wenn einer hinter mir hergehen will. Genau diese Nachfolge ist eine Grundentscheidung. Da gibt es kein Müssen. Dieses Wollen ist radikal. Es ist eine ganzheitliche Entscheidung. Diese Entscheidung, man folgt einer Person nach und in dem Falle, für die Jünger bedeutet das, dieser Person bis in den Tod nachzufolgen.
Und damit sind wir vielleicht schon im nächsten Text und damit in der Lesung aus dem Buch Jesaja, die wir als erste Lesung am Sonntag hören. Denn hier ist ja im Prinzip noch die Frage im Raum, wer will denn hinter mir hergehen? Und im dritten Gottesknechtslied, das uns in Jesaja 50 am Sonntag begegnet, da ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Jetzt kommt es mehr darauf an, diese Entscheidung auch ganz und gar durchzuhalten.
Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist der Gottesknecht? Dann geht runter in die Shownotes und guckt in die Einzelkommentierung bei Jesaja nach. Da steht das ein bisschen ausführlicher beschrieben. Es ist jetzt aber für unsere Linie nicht ganz so wichtig, weil wir gehen erstmal dieser Radikalität nach, die dieser Knecht hier ausspricht. Dieser Knecht Gottes, der einzelne Berufene, sagt von sich selbst, leider fehlt das am Sonntag in Vers 4, dass er ganz und gar Schüler Gottes ist. Er hat die Zunge eines Schülers und die Ohren eines Schülers. Das heißt, er ist Sprachrohr Gottes. Im damaligen Kontext ein Schüler, jemand, der das wörtlich wiederholt, was der Lehrer ihm sagt.
Das Wiederholen, was der Lehrer tut, ist ja genau der Grund, warum wir immer von Nachfolge, von Hinterhergehen sprechen, auch neutestamentlich, weil ich natürlich nur aufnehmen kann und selber zu jemandem werde, der so handelt, wenn ich halt immer sehe, was der Lehrer tut und mit den Worten des Lehrers auch etwas wiedergebe. Also da verbinden sich diese beiden Texte ganz gut.
Aber am Sonntag wird dieses wunderschöne Bild vom Schüler Gottes direkt gebrochen, weil deutlich gemacht wird, es ist kein gemütliches auf der Schulbank sitzen, sondern es ist Radikalität, die bis an die Schmerzgrenze geht. Und ich finde das furchtbar ausgedrückt und eindrücklich ausgedrückt in dem Vers 6.
Ich lese den vielleicht mal vor. Da heißt es, ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen. Und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.
Für den Knecht Gottes bedeutet es, Sprachrohr zu sein, auch Feinde zu haben, Widersacher zu haben, die sich gegen das gesprochene Wort wenden. Der Gottesknecht ist aber niemand, der mit Macht ausgestattet ist, niemand, der mit Gewalt ausgestattet ist, sondern nur mit dem Wort Gottes. Und ihm bleibt nichts anderes übrig, und das an dem Vers 6 wunderbar, sich ganz seinen Gegnern hinzugeben, sowohl den Rücken als auch das Gesicht. Die Wange erhält sich sozusagen von allen Seiten seinen Feinden hin, damit die auf ihn draufschlagen können, aber er dadurch nicht entmutigt wird.
Unser Thema ist für diesen Sonntag ja das Thema ganzheitlich, das Thema ganz und gar auf Gott vertrauen und sich da auch hineinbegeben. Und gerade im Zusammenspiel zwischen den Versen, auch wenn der Vers 4 nicht dabei ist, 4, 5 und dann diesem Vers 6, den ich gerade eben vorgelesen habe, wird das deutlich, denn das, was hier der Sprecher quasi sagt, was er den Feinden gegenüber aushält oder dass er bereit ist, die Dinge auszuhalten, sagt er in gewisser Weise auch von Gott und seinem Dienst aus. Denn in Vers 5 heißt es ja, ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück, als Gott mir das Ohr öffnete. Das heißt, sich ganz da reinzugeben, ist sowohl Gott gegenüber hier ausgedrückt, also ich nehme das, diesen Auftrag an, egal was es mit mir macht, und gleichzeitig aber auch, ich halte diesen Auftrag durch, egal was die anderen mir alles abverlangen. Und das ist so eine doppelte Perspektive, ganz oder gar nicht, ist immer nicht nur eine Frage auf die Außenwelt hin, sondern es wirklich auch in der persönlichen Auseinandersetzung mit Gott, mit der eigenen Berufung, mit dem eigenen Weg und Ort im Leben, ein Thema, was uns hier in der Jesaja-Lesung schön vor Augen geführt wird.
Dass wir auch als Refrain dreimal am Sonntag hören. Gott, der Herr, sagt der Gottesknecht immer wieder. Es ist klare Bekenntnis nach außen und nach innen zu Gott und zu den Menschen um ihn herum. Gott ist der Herr, Gott ist mein Herr. Und im Verlauf des Textes wird dieses Bekenntnis noch verlängert. Da sind wir dann beim zweiten Teil der Jesaja-Lesung. Da heißt nämlich in Vers 7 und am Ende in Vers 9a, Gott, der Herr, wird mir helfen. Dass dieser absolute Glaube, dieses ganzheitliche Hingeben, er weiß, ihm kann nichts Schlimmes in der Welt passieren oder beziehungsweise was schlimm ist, ist egal, weil Gott sein Richter ist. Gott ist derjenige, der ihm hilft. Selbst wenn es so aussieht, als würde er sozusagen niedergeprügelt von allen, was sehr schmerzhaft hier beschrieben wird. Aber der Glaube des Gottesknechtes ist ungebrochen.
Es ist tatsächlich in dem Vers 8, wo es nochmal darum geht, wer ist mein Gegner im Rechtsstreit und so weiter. Es ist fast ein bisschen was Herausforderndes da drin. Also zu sagen, naja, es kann eigentlich kommen, wer will. Ja? Gott ist ja bei mir, was soll also passieren?
Das ist ja wunderbar in der revidierten Einheitsübersetzung wiedergegeben. Wer will mit mir streiten? Sozusagen die Aufforderung sogar. Wir haben das Bild vorbeschrieben, dass alle auf ihn einschlagen. Und dann sagt er auch noch, ja, ja, wer will noch mit mir Streit suchen? Kommt doch ruhig. Ihr habt eh keine Chance.
Das hat so ein bisschen was von ich hole meine Brüder. Ja, also ihr könnt mir eh nichts anhaben. Ich habe immer noch jemand Stärkeren an meiner Seite. Also so salopp ich das gerade formuliert habe. Aber das ist ja ein großartiges Grundvertrauen, was damit drinsteckt. Da ist ein immer noch Stärkerer, egal wie viele kommen.
Egal, welche Menschen sich gegen ihn stellen, er weiß, dass Gott der entscheidende Richter über alles ist und Gott der Herr seines Rechtes ist. Das ist ganz interessant bei dem Vers 8, den du schon angesprochen hast. Da steht in der revidierten Einheitsübersetzung, wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Man könnte auch übersetzen, wer ist der Herr über mein Recht? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Der einzige Herr über das Recht ist Gott. Es ist der Gott, über den er sagen kann, Gott der Herr wird mir helfen.
Wir haben jetzt im Evangelium wahrgenommen, wie Vertrauen geht. Vertrauen geht im gemeinsamen Erleben. Vertrauen geht, indem man auch miteinander tatsächlich Dinge reflektiert. Ne? Also dieses, wofür haltet ihr mich? Und dann auch eine Einschätzung miteinander abzugleichen. Aber um dieses Vertrauen richtig zu leben, braucht es auch ein Verstehen, ein Lernen, worauf ich mich denn eigentlich einlasse, wenn ich ganz vertraue. So wie in jeder Beziehung und so weiter. Ich muss eben wissen, was es bedeutet, mich ganz ins Vertrauen hineinzubegeben. Und das muss man miteinander lernen, vielleicht auch erfahren. Und diese Erfahrung sehen wir sowohl im Evangelium, tatsächlich auch in der deutlichen Ansage Jesu, tritt hinter mich, also lerne das erst nochmal, oder aber auch dem entscheide dich bewusst, wer will. Und dann im Buch Jesaja, wenn es darum geht, tatsächlich sich wirklich so sehr auf Gott zu verlassen, so sehr zu vertrauen, dass es eigentlich keinen anderen mehr gibt, vor dem man sich fürchten braucht, dass Gott, so wie du es gerade auch nochmal gesagt hast, der Einzige ist, der eigentlich Herr ist über mein Recht. Es gibt keinen anderen, der da noch irgendwie eingreifen kann.
Die Linie, die du gerade aufgezeigt hast, möchte ich nochmal deutlich machen an zwei Textbeispielen. Im Evangelium ist es noch so schön angedeutet, derjenige, der mir nachfolgen möchte, nehme sein Kreuz auf. Da sind wir bei einer schönen Symbolik. Was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen, wird bei der Erstlesung radikal dargestellt in dem Vers 6, den wir gerade besprochen haben. Das führt für den Gottesknecht in Schmähungen, in Schande, in Schmerzen, in Schläge. Sichtbar wird er unterdrückt. Seine Nachfolge ist sichtbar. Und dieses sichtbar ist jetzt der Sprung in die zweite Lesung rein. Wir sind nämlich genau da bei der eigentlich abstrakten Frage, ja, was ist denn so ein Glaube? Und wie erkennt man Glaube denn? Und die radikale Antwort, die wir da erfahren, Glaube erkennt man nur an den Werken. Glaube ist sichtbar, weil es eine ganzheitliche Nachfolge des Menschen bedeutet.
Ich finde, das passt auch gut als dritte Lesung für den Sonntag, denn nicht jeder, Gott sei Dank, von uns ist in der Situation, dass er dieses Vertrauen auf Gott wirklich auch dann zum Ausdruck bringen muss, wenn es wirklich um Leib und Leben geht. Ja, also wenn es wirklich darum geht, sich ganz und gar mit allem bis zum eigenen Tod womöglich hier in diese Gottesbeziehung hineinzugeben. Aber wir sind in jedem Moment des Alltags auch aufgefordert, dieses Vertrauen wirklich radikal zu leben. Und das ist ein Grundthema, das im Jakobusbrief, daher kommt die zweite Lesung am Sonntag ja, uns immer wieder begegnet, und zwar vor allen Dingen in der Frage nach dem Umgang zwischen Arm und Reich in der Gemeinde und grundsätzlich im christlichen Leben. Und auf diese Grundfrage hin antwortet der Jakobusbrief am Sonntag.
Und wir können vielleicht direkt zu Vers 17 springen, weil da ist diese Grundthese, die den Jakobusbrief durchzieht und nachher auch nochmal in Vers 26, was nicht Teil der Lesung ist, aber da schön zusammengefasst ist, aber wir bleiben bei Vers 17. Da heißt es, so ist auch der Glaube für sich allein tot. Ich wiederhole, allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Ein Glaube, der nicht sichtbare Werke vorbringt, ist ein sinnloser, abstrakter, toter Glaube, der keinen Menschen retten wird.
Das ist schon ziemlich krass, wenn man den Satz auch so für sich alleine liest, finde ich. Wir hatten ja vor zwei Sonntagen auch erst nochmal dieses Bild vom Täter des Wortes sein, ja, also tatsächlich eben das Wort nicht für sich stehen zu lassen, sondern es in die Tat zu überführen. Und ganz genau so oder in die gleiche Kerbe schlägt eben hier diese Fortführung im Jakobusbrief. Nur, dass natürlich dieses Totsein des Glaubens das Ganze nochmal sehr viel extremer und intensiver zum Ausdruck bringt. Also euer Glaube, Paulus würde es an anderer Stelle vielleicht formulieren, ist nutzlos, wenn nicht.
Ein nutzloser Glaube, das ist auch ein harter Tobak sozusagen. Man kann jetzt sehr abstrakt über den Jakobusbrief reden und so sagen, ja, der Jakobusbrief ist ein deutliches Nein zum abstrakten Glauben. Man kann sagen, was wir gerade zitiert haben, Glauben ohne Werke ist tot. Da kann man fragen, was ist denn ein vollkommenes Werk? Das ist die Nächstenliebe, das ist alles sehr abstrakt. Aber zum Glück bietet uns am Sonntag der Text ein klares Beispiel und eben, wie du auch gesagt hast, da geht es nicht wie in der ersten Lesung um Extremsituationen, wo jemand um sein Leben ringt, sondern es geht um die gelebte Nächstenliebe im Alltag und auch in der Gemeinde, die plastisch vor Augen führt, was es bedeutet denn, aus dem Glauben zu leben.
Sehr konkret um die Fürsorge für die, die das Nötigste nicht haben. Hier ist das Beispiel genannt in Vers 15, wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot. Ja, also wenn denen eigentlich das Wichtigste mangelt. Und dann heißt es weiter, und einer von euch sagt zu ihnen, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? Also, und mit dem geht in Frieden, ne, das sprechen wir oder hören wir am Ende jedes Gottesdienstes. Wir sprechen uns den Frieden auch zu in jedem Gottesdienst eigentlich. Also das bedeutet, es dürfen nicht nur diese Worte sein, sondern es muss irgendwie auch in eine Konsequenz hineinführen. Und das ist tatsächlich zu kleiden, das Brot zu geben. Es ist aber auch den Frieden zu leben. Also ich finde das gerade beim Friedensgruß im Gottesdienst nochmal was Wichtiges. Ich kann ja nicht der Person neben mir den Friedensgruß reichen und eigentlich bei der nächsten Gelegenheit schon denken, meine Güte, was ist das aber für ein komischer Kerl, oder beim Rausgehen schon über den lästern oder was auch immer, oder jemandem sogar den Friedensgruß gar nicht bewusst nicht zu geben, weil ich weiß, da steht irgendwie was dazwischen, sondern ich muss wirklich bereit sein, diesen Frieden zu wünschen, aber wirklich auch zu leben.
Es ist eben ein Segenswunsch, geht in Frieden, was ja wunderbar ist. Ich wünsche der Person, im Frieden Gottes existieren zu können. Es ist auch ein Bittgebet zu sagen, dass Gott diesen Frieden den Menschen schenken möge. Aber, und da sagt der Jakobusbrief, sei vorsichtig, du kannst nicht alles Gott überantworten. Gott hat in dich sein Wort reingelegt, das haben wir auch schon besprochen beim Jakobusbrief. Und was bedeutet dieses Wort? Es ist eine Ermöglichung des Lebens aus der Nächstenliebe. Das heißt im Endeffekt, wenn du dem Menschen Segen wünschst, dann sei dieser Segen, dann wärme und sättige ihn, wenn er das braucht. Sei das, was du dieser Person wünschst. Sei gelebter Glaube, der sichtbar ist in dieser Welt und damit Gottes Glauben in dieser Welt sichtbar macht durch Nächstenliebe.
Und damit sind wir wieder bei unserem ganzheitlich den Glauben, die Nachfolge leben. Und dieses Ganzheitliche gilt dann am Ende nämlich nicht nur für mich, wenn ich Nachfolger Gottes bin, also mich in seine Nachfolge begebe, sondern es hat immer eine Konsequenz auch fürs Gegenüber. Das Ganzheitliche spiegelt nicht nur meine Beziehung zu Gott wider, sondern wenn ich ganzheitlich auf Gott vertraue, dann muss ich das quasi auch für meine Nächsten ausdrücken, indem ich mich tatsächlich sowohl um ihren Leib als auch um ihre Seele kümmere. Also in beiden Varianten, körperlich wie geistig, mich um sie bemühe, versuche ihnen das zu geben, vielleicht auch zu eröffnen, was Gott ihnen eigentlich schenken will. Und das, finde ich, ist nochmal eine ganz wichtige Dimension. Das ist hier bei der gelebten Nachfolge mit allem, was man so hat, eben immer auch weiter eine Weiterführung gibt in das eigene Leben und in das, was ich jemandem anderen ganzheitlich weitergebe.
Die zweite Lesung ist eben dieser mahnende Finger, dass die Nachfolge bis in den Alltag hineinreichen muss. wir haben es ja gerade auch schon angedeutet, es gibt die Extremsituation im Glauben, die die erste Lesung deutlich macht. Aber die zweite Lesung sagt uns ganz deutlich, wenn ihr nachfolgt, ja, dann nehmt ihr das Kreuz Jesu auf euch. Das ist eine radikale Entscheidung, aber es ist eine radikale Entscheidung, die niemals beim Wort stehen bleibt, sondern immer zur Tat voranschreiten möchte. Das Wort Gottes, was in uns gelegt ist, ist ein Tu-Wort und erscheint in dieser Welt. Das ist ja auch oft die Frage, die wir uns stellen. Wo sieht man Glauben in dieser Welt? Wo wirkt Gott in dieser Welt? Der Jakobusbrief sagt ganz deutlich, in dem Handeln der Glaubenden, in eurem alltäglichen Handeln, in jedem Moment zwischen Aufstehen und zu Bett gehen, seid ihr in der Nachfolge. Da gibt es keine Pause.
Lieber Till, was ist denn dein Vers, den du mit in die kommende Woche nimmst? Oder soll ich beginnen?
Ich fange gerne an, weil ich gerade, als wir während wir die zweite Lesung besprochen haben, nochmal gemerkt habe, dass da ja zweimal drinne steht, was nützt es? Der Vers 14 beginnt mit dieser Frage, was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Und Vers 16 endet mit dieser Frage, was nützt das? Also sozusagen einen Glauben zu haben ohne Werke. Und wenn wir jetzt so ausführlich über Nachfolge gesprochen haben und das durchdacht haben, uns mit den biblischen Texten beschäftigt haben, sind wir viel beim Wort verweilt. Und dann kommt die Frage, was nützt das? Was nützt dieses Wort mir, wenn ich diese Texte jetzt für den Sonntag vorbereite, wenn ich diese Texte am Sonntag höre? Was nützt das mir? Was nützt das der Welt? Was nützt das Gott? Riesengroße Fragen. Was nützt mein Glaube? Wo zeigt sich mein Glaube im Alltag, in der Beziehung zu den anderen Menschen und damit in der Beziehung zu den anderen Menschen auch gegenüber Gott? Was nützt das, was ich da glaube? Was nützt das, was ich da als Glaube mache? Das ist eine radikal schwierige Frage, die es aber lohnt, immer wieder neu anzugehen, besonders an diesem Sonntag.
Vielen Dank, Till, für diese Grundfrage nach dem, was aus dem Glauben erwächst. Ich nehme aus dem Evangelium diesen sehr harten Versteil mit, wo Jesus Petrus zurechtweist und sagt, tritt hinter mich, du Satan. Eigentlich sagen wir immer von uns, naja, also davon halten wir uns fern, ja. Mit einem Satan wollen wir auf keinen Fall identifiziert werden. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir uns immer mal wieder die Frage stellen, wo wir selber vielleicht so zu Verdrehern und Verdreherinnen des Gotteswillens werden. Also wo ist das Eigentliche, was Gott von uns möchte, wozu er uns auffordert, wozu er uns beruft, so krass, dass wir denken, naja, vielleicht gibt's hier irgendwie noch so einen kleinen Twist, den ich reinbauen kann, dass es nicht mehr ganz so extrem ist mit der Nachfolge. Dass das, wozu Gott uns auffordert, den Nächsten ganz radikal zu lieben, das hinzugeben, was man hat, wo ist das irgendwie, wie kann ich dem irgendwie noch so ein bisschen ausweichen, wie kann ich das so ein bisschen milder gestalten? Und so krass das hier an der Stelle von Jesus Petrus gegenüber klingt, glaube ich, ist es schon was, wobei man sich vielleicht auch schon manchmal selbst ertappen kann. Also vielleicht nicht der große Satan zu sein, aber doch im Kleinen immer wieder auch Wege für sich zu finden und zu sagen, naja gut, aber vielleicht geht's halt auch so. Und diese Radikalität der Aufforderung, hinter Jesus zu treten, tatsächlich auch erstmal in eine Form des Lernens einzutreten und dann aus diesem wirklichen Lernen heraus erst anzufangen, auch selbstständiger unterwegs zu sein, wirklich erst ganz auf den Willen Gottes zu schauen und dann den eigenen Willen Stück für Stück oder das, was man auch selber in die Welt hineinbringen will, eben mit dem Willen Gottes abzugleichen. Das, finde ich, steckt nochmal sehr stark in diesem, ja, sehr harten Satz Jesu drin, aber durchaus ein Satz, den es sich lohnt, auch immer nochmal bei sich selbst so abzufragen.
Nun laden wir euch herzlich ein, unten in die Shownotes reinzugucken. Ihr könnt gerne dort nochmal die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags lesen. Wir haben sie unten reinkopiert für euch. Dort findet ihr dann auch den Link rüber zu unserer Homepage, wo ihr die Einzelkommentierung nochmal nachlesen könnt, wenn ihr einzelne Fragen zu den Texten habt. Und generell wünschen wir euch
viel Freude beim Bibelentdecken.